Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute wieder zurück im gewohnten Setting nach dem Ausflug für die Sonderfolge in der letzte Woche am Sonntag. Heute mit dem Saisonausblick für die kommende Pro D2 Saison, die ja morgen am Donnerstag, den 26. anfängt, mit dem Knaller, eigentlich dem Highlight eigentlich schon, nämlich dem Duell der beiden Absteiger aus der Top 14, Bayonne und Agen. Das einzige Spiel, in dem die Fankurve von Bayonne in der gewohnten Tribüne oder auf der gewohnten Tribüne stehen werden, die wird ja dann im Anschluss auch renoviert und, na nicht renoviert, eigentlich einmal abgerissen und neu gebaut und der Gegentribüne angeglichen. Hat damit eigentlich wenig zu tun. Aber bevor wir dazu kommen müssen, müssen wir über Cheslin Kolbe reden. Ein der größten Stars des Weltrugbys. Gestern Abend am Dienstag, relativ spät um 23 Uhr, haben The Rugby Paper und Südradio die Bombe platzen lassen. Cheslin Kolbe könnte Toulouse noch vor Beginn der neuen Saison verlassen. Man sei wohl in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem RC Toulon. Bernard Lemaitre, der Präsident von Toulon, hat diese Verhandlungen mittlerweile bestätigt. Toulouse wollen Geld sparen, beziehungsweise wollen der Salary Cap ein wenig entlasten. Zumal Cheslin Kolbe ja mit der Rugby Championship sowieso die halbe Saison fehlen würde. Na, nicht nur fehlen würde, sondern fehlen wird. Und zum anderen möchte man natürlich eine nette Abfindung von Toulon kassieren. Dort hakt es aktuell wohl noch. Bernard Lemaitre der Präsident von Toulon hat das in der Form bestätigt heute, dass man sei in diesen Verhandlungen und es hakt aktuell noch an der Ablösesumme. Das wäre schon ein ziemlicher Kracher, muss ich sagen. Die Begründung ergibt zwar in der Form Sinn, aber nicht, wenn es um Cheslin Kolbe geht. Wir haben im Finale gesehen, wir haben die ganze letzte Saison gesehen, zu was dieser Mann in der Lage ist. Ja, so ganz nachvollziehen kann ich es noch nicht. Irgendwo kann ich es mir auch immer noch nicht vorstellen, auch wenn es ja tatsächlich real zu sein scheint. Aber das ist eine knaller Nachricht. Es erscheint mir aus Sicht von Toulouse nicht unbedingt wie die cleverste Entscheidung, zumal man ja mit Maxime Médard und Johan Huger schon zwei Führungsspieler für den sehr jungen Kern der Mannschaft verloren hat. Da hilft ein Weltmeister natürlich doch immens, wenn es darum geht, Erfahrung weiterzuleiten, Führungskraft auf dem Feld zu stehen haben. Von den spielerischen Qualitäten jetzt mal ganz abgesehen. Aber ja, also das steht im Raum, dass Cheslin Kolbe, sobald er von der Rugby Championship Ende des Jahres wieder zurück nach Frankreich gekommen ist, zwar immer noch in Rot und Schwarz auflaufen wird, allerdings mit dem Maiglöckchen von Toulon auf der Brust. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie ich euch ja am Sonntag in der Sonderfolge erzählt habe, ist ja Toulouse nach Gründung von Toulon der Patenverein quasi gewesen. Von daher kann man sagen, okay, das ist nur eine Fortführung einer 100 Jahre alten Tradition, aber schon insgesamt eine sehr schockierende Entwicklung. Aber gut, kommen wir zur ähnlich spannenden, vielleicht etwas leicht weniger glanzvollen Welt der Pro D2, wobei ich glaube, wenn man sich die Vereine anguckt, ist das auch gar nicht so der Fall, dass es weniger glanzvoll ist. Heute der Saisonausblick. Ich habe mir die Tabelle auf Eurosport ausgesucht. Auf der Seite der LNR ist leider noch die Abschlusstabelle der letzten Saison, was ich ein wenig unprofessionell finde, aber das ist nun mal der Fall. Eurosport hat die Vereine ohne Reihenfolge, nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern einfach willkürlich reingeworfen. Mir ist das ganz recht. Alphabetisch ist ja manchmal ein bisschen langweilig. Also wenigstens ein wenig Spannung drin. Genauso wie in der Liga auch, also in der Befragung der Vereine im Vornherein beziehungsweise der medialen Peak hat wieder alle Erst- und Zweitliga-Vereine oder die Trainer aller Erst- und Zweitliga-Vereine befragt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, nicht alle Trainer sind so, gerade in der ersten Liga sind die ausländischen Trainer nicht alle so befasst mit den unteren Ligen in Frankreich oder mit der Pro D2. Naja, weiß ich nicht, wie groß da die Expertise tatsächlich ist, aber ja, sie rechnen von den 16 Vereinen, rechnen sie 12 Chancen auf die Playoffs aus. Es bleibt bleibt die spannendste Liga oder eine der spannendsten Ligen im globalen Rugby. Entsprechend fangen wir jetzt auch einfach mal mit einem Verein an, der eine spannende Saison haben wird, egal wie rum wir es machen, Agen. Ja, nach der fast wortwörtlichen Nullnummer, die sie letzte Saison hatten. Sie haben ja zumindest 2-3 Bonuspunkte geholt und einer durchwachsenen Vorbereitung. Sie haben ja dieses Wochenende auch schon wieder verloren. Damit sind sie aus bei einem Sieg und 2 Niederlagen jetzt auch in der Saisonvorbereitung. Heißt alles immer nichts. Aber sie haben natürlich dann jetzt direkt ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Direkt vor der Nase. Für mich ist Agen kein Aufstiegskandidat. Playoff-Kandidat in jedem Fall. Dafür haben sie den Kader. Aber es wird lange dauern, bis sich die Mannschaft findet. Sie haben einen sehr großen Umbruch hinter sich. Klar, der Verein rüstet sich für die Zukunft. Das Stadion wird umgebaut. Das Trainingsgelände wird wohl verbessert. Aber ich sehe Agen nicht als realistischen Aufstiegskandidaten. Ich kann mir vorstellen, dass sie bis ins Halbfinale kommen. Gut, natürlich kann ich es mir vorstellen. Ich kann mir sehr viele Dinge vorstellen. Aber ich denke, sie könnten bis ins Halbfinale kommen und dann im Halbfinale auswärts verlieren. Aber für mich kein Kandidat für den Aufstieg. Oberes Tabellendrittel, vielleicht sogar Halbfinale, aber kein Aufstiegskandidat. Sehe ich nicht. Zum einen aufgrund der schwierigen letzten Saison ist, glaube ich, ein wenig Skepsis angebracht. Nicht, weil sie nur verloren haben, sondern einfach, was man mitbekommen hat, was hinter den Kulissen für eine Atmosphäre geherrscht hat, was die Physios, was die Assistenztrainer erzählt haben, wie die Einstellung von einigen Schlüsselspielern sein soll, die auch noch im Verein geblieben sind. Wenn das tatsächlich alles so stimmt, und das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es wird seine Gründe haben, weshalb diese Personen ihre Stellen aufgegeben haben, dann wird das auch in diesem Jahr eine sehr schwierige Saison. Montauban, auch für mich ein Playoff-Kandidat, aber das, ja, sagt man ja jedes Jahr irgendwo so ein bisschen. Mit dem neuen Investor, der jetzt in seiner 2. Saison dabei ist, ist man natürlich deutlich ambitionierter. Man rüstet sich so langsam auch für einen potenziellen Aufstieg innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 3 bis 4 Jahre. Stadion wird ein wenig renoviert, das Trainingsgelände wird renoviert. Man hat schon viel Geld in den Kader investiert. Aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen eine Übergangssaison. Man hat letzte Saison viele, viele Spieler geholt, jetzt wieder aussortiert. Und ich glaube, jetzt kommt so die Saison, wo man anfängt, diesen Kader zusammenwachsen zu lassen, um dann in 2-3 Jahren wirklich aufzusteigen oder den Aufstieg sehr realistisch anzupeilen. Aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen eine Umbruchsaison. Von daher würde ich auch sagen, 4., 5., 6. Platz ist absolut drin, aber mehr als die Barrage wird's nicht. Bayern sind hier als nächstes gelistet. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber sagen. Absolut der Aufstiegsfavorit. Das sehen alle 30 Trainer so. Das sehen die Fans so. Da schließe ich mich absolut an. Bayern sind absolut der Favorit für den Aufstieg. Das größte Budget der Liga, der auf dem Papier beste Kader der Liga, das beste Stadion, das beste Trainingsgelände, die besten Physios, das Ganze drumherum. Es ist bei dem Verein, stimmt das Gesamtbild einfach. Jetzt muss man natürlich schauen, ob sie tatsächlich alles dominieren werden, wie es USAP und Wann letzte Saison getan haben. Oder ob sie die Gelegenheit nutzen, ihren Weg wirklich zu vertiefen. Man will ja deutlich, deutlich mehr auf die Breite und den eigenen Nachwuchs setzen, nicht so ganz sehr auf die Spitze. Ob sie jetzt wirklich deutlich mehr Spielzeit für die jungen Spieler, für die U23-Spieler einplanen und dafür sagen, okay, dann werden wir dafür halt aber nicht Erster, sondern nur Zweiter, Dritter. Das bleibt abzuwarten, aber Bayern wird aufsteigen. Da lasse ich mich drauf festnageln, Bayern wird aufsteigen. Ich glaube, das kann man so festhalten. Mont-de-Marsan, der Lokalrivale oder einer der Lokalrivalen, da wird's wieder schwieriger. Letzte Saison ja deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Sehe ich auch diese Saison nur im Mittelfeld, um ganz ehrlich zu sein. Irgendwo hat man das Gefühl, dass der Verein nach dem Abstieg, haben sie es einige Jahre probiert und sie waren immer in den Playoffs und auch immer mal wieder im Halbfinale, aber sie sind dann immer recht klar gescheitert. Ich glaube sogar einmal im Finale gegen Agen. Für mich hat der Verein seinen Aufstiegszeitpunkt oder seinen Aufstiegsrahmen, ne, das sogenannte Championship Window, haben sie, glaube ich, verlassen. Für mich ein Verein im soliden Mittelfeld, würde ich sie einschätzen. Béziers haben, ja, alt rekrutiert, viele große Namen, nicht zuletzt Lionel Buxis, Pierrick Günther, die durchaus viele Erfahrungen mitbringen und die Mannschaft anleiten können. Sie starten ja mit den 3 Punkten Abzug in die neue Saison. Auch wenn die Entscheidung noch angefechtet wird, starten sie mit 3 Punkten Abzug in die neue Saison, die am Ende für einen potenziellen Playoff-Platz absolut entscheidend sein können. Das haben wir jetzt in der letzten Saison gesehen, da hat ja nicht viel gefehlt zwischen dem 6. und 7. Platz. 6. Platz wäre auch das Maximum, das ich ihnen zutrauen würde. Béziers sind ein Verein, der immer... Die starten immer mit großen Erwartungen in die neue Saison, immer mit viel Fanfare. Und letzten Endes ist es dann doch in dem großen Stadion mit 20.000 leeren Plätzen. Naja, 5.000, 6.000 werden Leute werden da sein, aber sieht halt leer aus. Wird das am Ende doch wieder eine recht triste Angelegenheit, denke ich. Nicht trist in dem Sinne, aber trist im Vergleich zu den eigenen Ansprüchen und der eigenen Historie, an die man ja anknüpfen will, deswegen ja ständig die finanziellen Probleme, die ja jetzt das Problem der Steuerzahler von Béziers sind. Der Verein gehört ja jetzt der Stadt, aber sehe ich nicht als, ja, 6. Platz traue ich hinzu, aber das ist sehe ich als optimistische Schätzung. Kann ich mir nicht vorstellen. Allein schon, weil man sehr viel auf der Spielmacherposition sehr viel auf einen Lionel Buxis setzt, der seinen Zenit überschritten hat, das muss man in der Härte sagen. Letzte Saison in Oyonnax war er auch mehr verletzt, als dass er gespielt hätte, was in seinem Alter ja normal ist. Aber ich traue Béziers einfach nicht zu. Coulommiers sehe ich ähnlich, um ganz ehrlich zu sein. Für mich auch kein Verein, der irgendeine Überlebenschance in der ersten Liga hätte, selbst wenn sie aufsteigen würden. Sein Verein, der alles auf das setzt, was auf dem Feld passiert, aber abseits des Feldes einfach sehr amateurhaft aufgestellt ist. Da stimmt eigentlich nichts in dem Verein. Oder zumindest von dem, was man von Spielern, von ehemaligen Leuten aus der Geschäftsstelle hört. Da stimmt einfach wirklich wenig bis nichts. Ja, engagiert, eifrig, aber insgesamt nicht für das Niveau aufgestellt. Der Kader ist super, das muss man einfach so sagen. Natürlich mit Michele Campagnaro, eine der wahrscheinlich die größte Verpflichtung vom Namen her für die neue Saison. Oder in der Liga, naja, mit zumindest. Aber auch wenn ich ihnen einen 5., vielleicht sogar 4. Platz zutraue, sehe ich sie nicht in der Nähe des Aufstiegs. Playoffs traue ich ihnen durchaus zu, kann ich mir gut vorstellen, aber Halbfinale, nein, sehe ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Grenoble, könnte ich mir vorstellen, dass sie ins Halbfinale kommen. Letzte Saison haben sie ja die Playoffs noch mit Ach und Krach erreicht, nachdem sie die erste Hälfte der Saison komplett verschlafen haben. Da waren sie ja noch, oder um Weihnachten rum waren sie ja noch tief im Abstiegskampf drin und haben sich dann zusammengerissen. Ob das diese Saison viel besser wird, weiß ich nicht. Kann es mir gut vorstellen. Grenoble sind natürlich ein Verein, gehören die in die erste Liga? Ich weiß es nicht. Sie haben natürlich mit das schickste Stadion der zweiten Liga. Sie haben das schickste Trainingsgelände der zweiten Liga. Das alte Stadion, in dem sie vorher gespielt haben, haben sie jetzt in das Trainingsgelände für sich und das Frauenteam des FCG, die Amazonen, umgebaut. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Andererseits reden wir von einem Verein, die vor nicht allzu langer Zeit ihren Trainer Bernard Jackman entlassen haben, weil er den Spielern das Frühstückscroissant verbieten sollte. Es fällt mir schwer, den Verein richtig ernst zu nehmen. Ist übrigens eine echte Geschichte, das habe ich mir nicht ausgedacht. Habe ich mir noch von befreundeten Spielern erzählt bekommen. es hieß intern, er wollte den Verein halt irgendwo professionalisieren und die Ernährung war ein wichtiger Faktor dessen, aber einem französischen Team verbietet man nicht das Frühstückscroissant. Da haben die Spieler revoltiert und dann hieß es in der Pressemitteilung, wie man es so kennt, der Trainer habe das Vertrauen der Kabine verloren wegen Croissants. Das ist der Teil, den sie in der Pressemitteilung leider nicht erwähnt haben. Ich finde es nämlich unglaublich witzig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie in den Playoffs weit kommen. Aber bei Grenoble kann man es im Vornherein nie so genau sagen. Da kann viel passieren. Narbonne sehe ich als Abstiegskandidaten. Auch wenn es durchaus, wenn sie zwei Nennungen für ein Halbfinale bekommen haben in der Umfrage, was ich nicht weiß, woher es kommt. Narbonne haben Kampfgeist, Narbonne haben einen wirklich soliden Sturm. Die Hintermannschaft finde ich nur so mittelüberzeugend, wenn ich ganz ehrlich bin. Als Fan tut es mir natürlich irgendwo leid zu sagen, dass der Verein für mich ein sicherer Abstiegskandidat ist, aber sie sind für mich ein sicherer Abstiegskandidat. Es ist für mich halt leider so. Ich habe ja anderthalb Jahre für den Verein gearbeitet, in der Geschäftsstelle. Ich habe den Verein sehr gut kennengelernt. Und ja, es ist nicht mehr der gleiche Verein wie damals, weiß ich auch. Es ist eine brandneue SASP, eine neue Profisparte, aber mit den gleichen Leuten, die den Verein vor 10 Jahren schon mal in die Insolvenz geführt haben. Der Kader ist solide, der Sturm ist absolut solide. Man kann jetzt natürlich sind die Spieler, die sie geholt haben, ein Louis Benoit Madol, Bebel ist, sind gute Spieler. Paul Besson ist nicht, Bebel ist der Spitzname, beziehungsweise der Spitzname seines Vaters, aber er hat ihn geerbt. Aber wenn die Investoren ihre Söhne in den Kader holen, vermutlich für viel mehr Geld, als sie sonst verdient hätten. Anders kann ich es mir nicht erklären, weshalb ein Louis Benoit Madol aus Toulouse nach Narbonne wechselt. Und da hat ja unterschrieben, als noch nicht mal, da war noch die halbe Drittligasaison zu spielen. Kann man auch mal kritisieren, finde ich. Denke, sie werden deutlich mehr Geld verdienen, als angemessen wäre. Und das hat man dann irgendwo gesehen, als diese Spieler unterschrieben hatten. Was dann danach verpflichtet wurde, war vom Namen nicht mehr ganz so das gleiche. Danach haben sie ja fast ausschließlich aus Major League Rugby rekrutiert. Was eine solide Liga ist, das ist eine gute Liga. Ich werde auch ganz offen sagen, dass ich natürlich bei dem Verein und den involvierten Menschen nicht ganz objektiv sein kann. Ich habe meine persönliche Meinung, die ich zwar versuche rauszuhalten zu diesen Menschen, aber so ganz ablegen kann man es nicht. Aber der Verein ist für mich ein Abstiegskandidat. Ich sehe es einfach nicht. Es wird halt was wirklich für Narbonne spricht, sind der wirklich gute Sturm und der Kampfgeist, den sie haben. Also das hat man auch in den Vorbereitungsspielen gesehen. In BC, Derby, aber Testspiel Derby, was sie da an Kampfgeist hingelegt haben, hat sich in roten Karten geäußert. Gegen Valence-Romans im zweiten Testspiel, nachdem man zur Halbzeitpause, glaube 24-0 oder 24-3 hinten lag, nochmal auf einen Punkt rangekämpft in der zweiten Halbzeit. Und das war auch die große Stärke in der letzten Saison, diese mentale Stärke, der Kampfgeist, die immer wieder über die gravierenden Spielfehler und taktischen Fehler hinweggetäuscht haben. Ich kann mich an dieses eine Spiel erinnern gegen Bourgoin-Jallieu, wo sie das Spiel eigentlich gewonnen hatten, sie den Ball eigentlich fast nur ins Auskicken mussten und dann nochmal durch dämliche Fehler Bourgoin den Ball gegeben haben und dann ja wirklich stark 5 Minuten lang auf der eigenen Mahllinie verteidigt haben. Aber es hätte nie so weit kommen dürfen. Und ich glaube, das fasst den Verein oder fasst diese Mannschaft sehr gut zusammen. Muss man schauen. Ich denke halt nicht, dass sie diesen Kampfgeist über 30 Spiele lang aufrechterhalten können. Das ist halt sehr schwierig. Gut, ich habe schon wieder viel zu viel über diesen einen Verein geredet. Machen wir weiter. Oyonnax. Ganz klarer Playoff-Kandidat. Kein Aufstiegskandidat, denke ich. Aber Halbfinale ist drin. Absolut. Das sollte absolut machbar sein. Das ist realistisch. Letzte Saison war so die Umbruchsaison, wo man den jungen Kader aufs Feld geschickt hat, umgeben von Spielern wie Benjamin Fall und Lionel Buxis, die jungen Spieler anleiten sollten. Und jetzt ist die Zeit für diesen Verein fast gekommen. Ich denke, dieses oder nächstes Jahr wird man sehr nah dran sein am Aufstieg. Dieses Jahr vielleicht noch nicht so ganz, aber Halbfinale in jedem Fall. Aurillac, der aktuell dienstälteste Verein der Pro D2, unteres Mittelfeld. Aurillac sind für mich, auch wenn sie dieses Jahr einige Schlüsselspieler verloren haben, Jack McPhee zum Beispiel, der jetzt fast 10 Jahre in der Startaufstellung von Aurillac stand und eine sehr sichere Bank auf der Fullback-Position war. Da muss ich auch daran erinnern, dass in Aurillac die Witterungsbedingungen ganz, ganz andere sind als für die meisten anderen Vereine, dass dort das Kickspiel deutlich wichtiger ist und gerade die Hintermannschaft da sehr solide sein muss. Aber Aurillac haben einfach die Erfahrung im Abstiegskampf, die haben die mentale Stärke, die sind da einfach routiniert im Abstiegskampf. Von daher sehe ich nicht, dass Aurillac absteigt, wie in der letzten Saison, wo es ja lange danach aus, aber war, wo ich immer gesagt habe, Aurillac ist für mich kein Abstiegskandidat. Irgendwann werde ich damit falsch liegen, zwangsläufig. Aber für mich sind Aurillac kein Abstiegskandidat. Sie werden im Abstiegskampf sein, auch die ganze Saison über, aber sie werden aus meiner Sicht am Ende 13. oder 14. Aber absteigen werden sie nicht. Provence, schwierig einzuschätzen, wie letzte Saison ja der erfolgreichste Saisonstart, die ersten 10 Spiele waren ja Weltklasse, ja nicht Weltklasse, aber sehr, sehr gut, 5 Platz 3, 4 und dann sind sie am Ende noch sehr, sehr tief in den Abstiegskampf reingerutscht, auch nach dem Ableben von Thomas Lassell, dem Flügelspieler des Vereins, der mit 25 Jahren gestorben ist, auch eine sehr schwierige Saison abseits des Platzes, das kann ich absolut verstehen, muss man glaube ich auch ein wenig Nachsehen haben, auch wenn der Vorstand nicht dieses Nachsehen hatte mit dem Sportdirektor und dem Trainerstab. Maurizio Ricciardo, der ehemalige Trainer von Agen und Mont-de-Marsan, glaube ich, der jetzt seit Ende letzter Saison im Amt ist. Er hat einen sehr guten Kader zur Verfügung, der auch im Vergleich zur letzten Saison nochmal verstärkt wurde. Also Spieler wie Alexandre Flancard zum Beispiel, der zwischenzeitlich sogar Kapitän der französischen Nationalmannschaft war, so wäre der Satz korrekt. Er hat einen super Kader zur Verfügung. Wenn er daraus das Beste macht, dann ist, denke ich, definitiv der dritte, vierte Platz drin. Aber er muss halt das Beste draus machen. Provence sind halt auch ein Verein, die nicht so routiniert in der zweiten Liga sind. Sie waren ja lange Zeit wirklich ein Fahrstuhlverein. Vielleicht muss man ihnen noch mehr Zeit in der zweiten Liga geben, bevor sie wirklich die Playoff-Plätze wirklich richtig angreifen können. Aber ich denke, alles andere als Top 6 wäre eine Enttäuschung und hätte wieder schwere personelle Konsequenzen. Carcassonne, der zweitdienstälteste Verein der Liga, was man eigentlich immer nicht glauben kann, weil Carcassonne so ein No-Name-Verein sind. Tut mir leid, das zu sagen. Carcassonne ist keine große Stadt. Ich weiß nicht, wer von euch die Stadt abseits der alten oder der riesigen Katara-Burg kennt. Da gibt es eigentlich nichts. Und trotzdem ist der ÖSC nicht die Nummer 1 in der Stadt. Das ist die Rugby League Mannschaft, die ja sogar, weiß nicht, ich glaube, sie sind sogar amtierender französischer Meister. Aber sie sind, meine letzte Saison auch, hatten ja bis zum Ende sogar noch Playoff-Hoffnung. Nachdem sie vorher im Abstiegskampf waren, auch diese Saison, ist es wieder eine Wundertüte. Carcassonne kann man immer so unglaublich schwer einschätzen. Ich denke, es wird einfach ein Mittelfeldplatz. Sie werden nicht um den Abstieg mitspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was heißt um den Abstieg mitspielen, gegen den Abstieg spielen? Ich kann mir auf Playoff-Platz wird's nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon eine sehr, sehr gute Saison für einen doch vergleichsweise sehr kleinen Verein. Bourg-en-Bresse ist bei den 30 Trainern der Erst- und Zweitligisten der klare Abstiegskandidat. Haben doppelt so viele Stimmen bekommen wie Narbonne. Ich weiß nicht genau, was die wissen, was ich nicht weiß. Weil persönlich denke ich, dass Bourg-en-Bresse die Überraschungsmannschaft der nächsten Saison werden. Ihr wisst, dass ich durchaus Sympathien für den... Was heißt Sympathien? Keine Sympathien, dass ich beeindruckt bin von der Art und Weise, wie dieser Verein arbeitet. Das letzte Mal, als sie abgestiegen sind, das dürfen wir nicht vergessen, waren sie der Absteiger mit den meisten Punkten und den meisten Siegen der Pro de Deux-Geschichte. Es gab nie eine bessere Mannschaft, die abgestiegen ist. Sie haben den Kader weitestgehend zusammengehalten, sie haben die dritte Liga dominiert und sie haben den Kader nochmal verstärkt. Für mich ist das eine Mannschaft, die in der nächsten Saison absolut überraschen kann. Vielleicht muss ich mir am Ende der Saison da einmal heftig auf die Zunge beißen, aber ich denke, dass Bourg-en-Bresse eine Mannschaft sind, die in der nächsten Saison absolut überzeugen können. Nevers sehe ich ähnlich wie Provence. Alles andere als Top 6 wäre eine massive Enttäuschung. Man muss ja loben, wie geduldig sie geblieben sind. Nach der letzten Saison, die sie ja dann doch in Sand gesetzt haben. Dass da keine schweren, großen Veränderungen passiert sind. Kein Umbruch, keine Panik. Muss man auch mal loben. Ich sehe sie auch in den Top 6. Ich sehe sie nicht im Halbfinale. Muss man schauen, aber für mich ist das so das Urteil, das ich fällen würde. Top 6, ja. Playoffs, ja. Aber nicht im Halbfinale. Rouen sehe ich auch als Mannschaft, die tief im Abstiegskampf stecken wird. Da müssen wir so realistisch sein. Kann man auch nicht viel mehr zu sagen. Man muss schauen, wie was Nicolas Godinho, der neue Trainer, der ehemalige Trainer von Pro, mit dem Kader anfangen kann, den er zur Verfügung gestellt bekommen hat. Der Kader war ja schon fertig, als er unterschrieben hat. Ist also nicht sein Kader. Muss man schauen, was er damit machen kann, was er damit anfangen kann. Für mich aber trotzdem ein klarer Abstiegskandidat. Wann müssen wir, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr viel zu sagen, auch wenn ich sie rein vom Kader her schlechter einschätze als letzte Saison. Ist der Verein natürlich trotzdem an Erfahrung gewachsen, der Kader, der geblieben ist, hat einfach deutlich mehr Erfahrung auf dem Kasten. Auch das bestätigt, beziehungsweise was bestätigt wurde nochmal, dass jetzt tatsächlich Chris Hilsenbeck der Spieler ist auf der 10, der die Schlüssel in der Hand hat. Was ich ja schon vermutet hatte in der Folge, als wir über die Transfers geredet hatten. Denke ich auch, dass er jetzt, oder ist jetzt klar, dass er die Schlüssel in der Hand halten wird. Auch gab es von Seiten des Trainerstabs in mehreren Interviews sehr lobende Worte für Erik Marx, der sobald er wieder fit ist, auch definitiv wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Müsste man mich jetzt festnageln auf eine Prognose. Ich würde ungern Aufsteiger, Absteiger, beziehungsweise Absteiger schon, aber Aufsteiger mich darauf festlegen, weil im Playoffs kann alles passieren. Das haben wir letzte Saison mit Biarritz gesehen. Im Spiel gegen Wann und dann im Spiel gegen Bayern. Da kann viel passieren. Meine Halbfinalisten aber, die kann ich euch gerne sagen. Meine Halbfinalisten wären ganz eindeutig Bayern, Wann, Agen und Oyonnax. Denke, das ist eine relativ sichere Prognose. Zumindest Bayern ist für mich gesetzt. Agen kommt wahrscheinlich auch so weit. Wann und Oyonnax werden ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Ich denke aber trotzdem, dass die beiden Teams relativ sicher ins Halbfinale kommen werden. Absteiger für mich Narbonne auf dem 15. Platz, ganz knapp. Und Rouen auf dem 16. Wie gesagt, Aurillac sind für mich kein Absteiger. Carcassonne werden sicherlich dort in der Nähe sein, aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Carcassonne sehe ich auch nicht wirklich als Abstiegskandidaten. Carcassonne hatte ich, glaube ich, schon. Aber es bleibt eigentlich fast nur Narbonne. Aber man muss eben halt auch am Ende des Tages festhalten, dass wir von einer Liga reden, bei der eigentlich alles passieren kann. Fast alles. Also es würde mich sehr wundern, wenn Bayern absteigt. So weit würde ich nicht gehen, dass alles passieren kann. Aber es ist eine sehr homogene Liga. Es kann wirklich viel passieren. Prognosen sind da einfach sehr, sehr schwer. Das müssen wir abwarten. Wie seht ihr das Ganze? Lasst es mich gerne auf Twitter und Instagram wissen, wen ihr im Halbfinale seht, wen ihr absteigen seht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat auch die Sonderfolge vom Sonntag gefallen, auch wenn dort die Tonqualität natürlich eine etwas schwierigere war und die Länge natürlich auch nicht für jeden was ist. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen, ob ihr solche Sonderfolgen in Zukunft gerne öfter hättet oder gar nicht bräuchtet. Und dann reden wir nächste Woche über den ersten Spieltag der Pro D2 und den Saisonausblick auf die Top 14, die ja nächste Woche anfängt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Genießt den ersten Spieltag. Punktspiel Rugby ist wieder da. Ich bin heiß, ich hoffe, ihr seid's auch. Und bis dahin, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dann.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.